hin zu den Heiden soll es gehen. So haben wir es bemerkt, das ist Gottes Plan gewesen und nun wird er ausgeführt. Der Petrus wird vorbereitet. Davon haben wir ja in der Apostelgeschichte nun auch im 10. Kapitel schon gelesen, wie Gott den Petrus vorbereitet, wie nun auch dann der Petrus zum Cornelius kam und der Cornelius durch Gottes Gnade errettet wurde, haben wir in der Textlesung gelesen. Und jetzt wollen wir miteinander auch aus dem 11. Kapitel ab Vers 1 weiterlesen und wollen schauen, wie die Gemeinde das aufnimmt, was nun dort in Caesarea geschehen ist, wo Cornelius und mit ihm ganz viele auch errettet wurden, Menschen, die aus einem heidnischen Hintergrund gekommen sind. Wie nimmt die Gemeinde es auf? Das lesen wir jetzt miteinander und lesen zugleich auch, wie die Geschichte Jesu mit seiner Gemeinde in der Heidenwelt dann auch weiterging. Also Kapitel 11 der Apostelgeschichte, ab Vers 1 möchte ich es uns vorlesen. Und die Apostel und die Brüder, die in Judäa waren, hörten, dass auch die Heiden das Wort Gottes angenommen hatten. Und als Petrus nach Jerusalem hinaufkam, machten die aus der Beschneidung ihm Vorwürfe und sprachen: Zu unbeschnittenen Männern bist du hineingegangen und hast mit ihnen gegessen. Da begann Petrus und erzählte ihnen alles der Reihe nach und sprach: Ich war in der Stadt Joppe und betete. Da sah ich in einer Verzückung ein Geist, ein Gefäß kam herab wie ein großes leinenes Tuch, das an vier Enden vom Himmel herabgelassen wurde, und es kam bis zu mir. Als ich nun hineinblickte und es betrachtete, sah ich die vierfüßigen Tiere der Erde und die Raubtiere und die kriechenden Tiere und die Vögel des Himmels. Und ich hörte eine Stimme, die zu mir sprach: Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Ich aber sprach: Keineswegs, Herr, denn nie ist etwas Gemeines oder Unreines in meinen Mund gekommen. Aber eine Stimme vom Himmel antwortete mir zum zweiten Mal: Was Gott gereinigt hat, das halte du nicht für gemein. Dies geschah aber dreimal und alles wurde wieder in den Himmel hinaufgezogen. Und siehe, in dem Augenblick standen vor dem Haus, in dem ich war, drei Männer, die aus Caesarea zu mir gesandt worden waren. Und der Geist sprach zu mir, ich solle ohne Bedenken mit ihnen ziehen. Es kamen aber auch diese sechs Brüder mit mir, und wir gingen in das Haus des Mannes hinein, und er berichtete uns, wie er den Engel in seinem Haus stehen sah, der zu ihm sagte: Sende Männer nach Joppe und lass Simon mit dem Beinamen Petrus holen. Der wird Worte zu dir reden, durch die du gerettet werden wirst. Also das zeigt nochmal ganz deutlich, dass er eben vorher nicht gerettet war, obwohl er schon auch gottesfürchtig war. Du und dein ganzes Haus. Als ich aber zu reden anfing, fiel der Heilige Geist auf sie, gleich wie auf uns am Anfang. Da gedachte ich an das Wort des Herrn, wie er sagte: Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden. Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe verliehen hat wie auch uns, nachdem sie an den Herrn Jesus Christus gläubig geworden sind, wer war ich denn, dass ich Gott hätte wehren können? Als sie aber das hörten, beruhigten sie sich und priesen Gott und sprachen: So hat denn Gott auch den Heiden die Buße zum Leben gegeben. Die nun jetzt haben wir im Grunde genommen einen neuen Abschnitt und werde von unserer Blickrichtung weitergeführt, wie das Werk Jesu in der Heidenwelt nun in Antiochia, ganz nördlich in Syrien, wie da auch eine Gemeinde entstand. Und das wollen wir noch mitlesen. Die nun, welche sich zerstreut hatten, Gemeinde steht Zerstreuung von der schon in Kapitel 8 die Rede war, die begonnen hat, nachdem nun auch eben der Stephanus gesteinigt worden war. Da kam es ja zu einer Zerstreuung. In Kapitel 8, Vers 4 heißt es auch, diejenigen nun, die zerstreut worden waren, zogen umher. Von dieser Zerstreuung ist hier also die Rede. Die nun, welche sich zerstreut hatten, von der Zeit her dürfen wir das ansetzen, um 43 nach Christus, also so circa 10 Jahre später nach der Kreuzigung, nach der Ausgießung des Heiligen Geistes. Die nun, welche sich zerstreut hatten seit der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhoben hatte, zogen bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und redeten das Wort zu niemand als nur zu Juden. Unter ihnen gab es aber einige Männer aus Zypern und Kyrene, die, als sie nach Antiochia kamen, zu den griechisch Sprechenden redeten und ihn, also zu Heiden, und ihnen das Evangelium von dem Herrn Jesus verkündigten. Und die Hand des Herrn war mit ihnen, und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Es kam aber die Kunde von ihnen zu den Ohren der Gemeinde in Jerusalem, und sie sandten Barnabas, dass er hingehe nach Antiochia. Und als er ankam und die Gnade Gottes sah, freute er sich und ermahnte alle mit festem Herzen bei dem Herrn zu bleiben, denn er war ein guter Mann und voll Heiligen Geistes und Glaubens. Und es wurde dem Herrn eine beträchtliche Menge hinzugetan. Und Barnabas zog aus nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Es begab sich aber, dass sie ein ganzes Jahr zusammen in der Gemeinde blieben und eine beträchtliche Menge lehrten. Und in Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Bis hierhin lese ich uns den Text vor und möchte am Anfang noch mit uns still werden und beten. Unser himmlischer Vater, wir kommen nun zu dir. Nachdem wir das Wort gehört haben, brauchen wir auch deinen Geist, dass wir es verstehen, dass er uns in die Wahrheit leite, dass er hilft zum Predigen und hilft auch zum Hören. O Herr, ohne dich vermag gar nichts zu geschehen. Weder vermag die Predigt wirklich etwas zu bewirken, noch vermag der Einzelne recht zu hören. So kommen wir auch heute Morgen zu dir als Bedürftige, als Bettler. Wir bekennen unsere Schwachheit, unsere eigene Unfähigkeit. Wir bekennen es, Herr, dass wir auf deine Gnade angewiesen sind. Sei uns gnädig, unser himmlischer Vater, um deines Sohnes willen. Und segne uns und wohne du mitten unter uns. Amen. Ja, hin zu den Heiden soll es gehen. Und hin zu den Heiden geht Gott, geht der Vater, geht der Sohn, geht der Heilige Geist. Wirklich, Cornelius wird errettet. Davon haben wir in Kapitel 10 heute Morgen in der Textlesung ja auch gelesen. Und es erfahre. Und nicht nur er, sondern viele andere mit ihm werde errettet, dort in Caesarea. Also ein wunderbares, herrliches Werk ist geschehen. Aber nun hören wir davon, wie in der Gemeinde in Jerusalem das gar nicht so aufgenommen wird, wie es eigentlich hätte aufgenommen werden sollen. Ich lese euch nochmal Kapitel 11, die ersten drei Verse vor. Und die Apostel und die Brüder, die in Judäa waren, hörten, dass auch die Heiden das Wort Gottes angenommen hatten. Und als Petrus nach Jerusalem hinaufkam, machten die aus der Beschneidung ihm Vorwürfe und sprachen: Zu unbeschnittenen Männern bist du hineingegangen und hast mit ihnen gegessen. Wie kommt es eigentlich dazu, dass sie selbst gar nicht sich so freuen könne an dem, was der Herr Jesus hier tut? Also, Gott wirkt, Gott rettet. Es kommen viele zum Glauben. Und jetzt müsste man doch denken, dass sie selber auch sich mitfreuen können. Aber sie können es nicht. Für sie sind die Heiden immer noch die Hunde, die, von denen man sich also absondern soll. Und sie haben, was nun schon der Herr Jesus ganz am Anfang der Apostelgeschichte auch gesagt hat, gar nicht im Ohr. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Sie haben nicht im Ohr, was Jesus gesagt hat, und von daher haben sie ein Problem. Sie kennen Jesu Ziele nicht. Und nun geschieht etwas, welches sie vollkommen falsch einordnen. Sie sagen, ja, der Petrus hätte ja gar nicht dorthin gehen dürfen und sich überhaupt mit denen aufhalten können sollen. Die sind ja unrein. Und er hat sich selber verunreinigt dadurch, dass er da also mit ihnen Gemeinschaft hatte. Eigentlich sollte sie sich freuen. Aber sie können sich nicht freuen. Eigentlich sollte sie das Werk Jesu sehen, weil es schon im Alten Testament ja auch angekündigt war, genau so auch vorher schon von Gott vorausgesagt wurde, dass er sich den Nationen zuwenden würde und der Messias ein Licht auch ihnen bringen würde. Das ist nun wirklich ein Problem für die aus der Beschneidung. Das war ein Teil dieser Gemeinde in Jerusalem, die sich ganz besonders mit dem Alten Testament auch beschäftigte und die Rituale und die Tradition, die da auch eben nun verkündigt wurde, bis zum Augenblick festgehalten habe. Und gar nicht verstanden habe, dass Gott einen Schritt weiter gegangen ist und dass er im Grunde aber eben auch schon im Alten Testament das alles erklärt und gesagt hat, was er tun wollte. Das ist wirklich ein Problem in dieser Gemeinde gewesen. Und so kriegt der Petrus nun einen Rüffel, wo er eigentlich hätte doch auch Dank ernten solle oder zumindest, wo er doch hätte auch mit großer Freude aufgenommen werden. Also, dass man ihn mit großer Freude aufgenommen hätte, das hätte er doch viel eher verdient. Aber er kriegt diese Vorwürfe. Das ist ein Problem gewesen. Und jetzt kann man natürlich ganz leicht sagen, ja, also solche Probleme haben wir ja nicht, denn wir sind ja Heide. Also für uns ist das alles gelöst, diese Problematik. Wir haben damit gar nicht zu kämpfen. Wir würden nie irgendjemandem einen Vorwurf machen, weil jetzt da ein anderer also zum Glauben kommt und er nun sich in der Beziehung zu ihm auch verunreinigen würde. Solche Vorwürfe würden wir also nie machen. Ja, das stimmt. Also da sind wir wirklich auch weiter in gewisser Weise. Aber jetzt stelle ich mir doch die Frage, ob wir die Ziele Jesu kennen, die er mit uns hat. Das ist ja schon eine berechtigte Frage. Es kann durchaus sein, dass eben in unserer kleinen Gemeinschaft, das ist ja wirklich eine ganz kleine Gemeinde, dass aber gar nicht es immer so klar ist, was will der Herr Jesus Christus denn tun? Was sind denn seine Ziele für uns? Habt ihr diese Frage, stellt ihr sie euch? Macht ihr euch darüber Gedanken? In einer gewissen Weise kann eine Gemeinde, ob sie nun in Neuestein lebt oder in Afrika oder Asien oder Amerika, nur eine lebendige Gemeinde sein, wenn sie immer Schritt hält mit dem Herrn Jesus Christus. Der Herr Jesus Christus bewegt sich, so wie er eben damals den Cornelius besucht hat und ihn auch eingeladen hat und gesagt hat, du lässt jetzt den Petrus in dein Haus holen. Und dann kam der Petrus. Das waren Bewegungen, die durch Gott verursacht worden sind. Und der Petrus hat das auch lernen dürfen. Das haben wir ja nun auch gelesen und betrachtet. Aber die Gemeinde hatte nun noch damit ein Problem. Was will der Herr Jesus Christus denn mit uns überhaupt tun? Und wie können wir das für uns heute rausfinden? Was ist unser Auftrag? Was ist denn unser Ziel? Sicherlich ist es berechtigt zu sagen, es ist ein großes Anliegen, dass ich und meine Angehörige, dass die auch gesegnet werden und dass die zum Glauben kommen. Also meine Kinder, meine Familie, das ist sicherlich ganz wichtig, dass wir uns darum kümmern. Das ist ganz wichtig, dass wir auch dafür beten. Das ist etwas ganz Bedeutsames. Aber jetzt kann ich durchaus die Frage stellen, hört denn da das Ziel Gottes nun auf? Oder gibt es noch weitere Ziele? Möchte der Herr Jesus eigentlich mit uns noch mehr tun, als dass er uns erhält und dass er uns bewahrt und dass er uns ernährt und dass er uns segnet und dass er uns durch diese Welt hindurch auch führt in die Herrlichkeit, in seine Gegenwart? Möchte er noch mehr? Ist es denn denkbar, dass er noch andere Ziele hat? Was möchte er eigentlich? Wäre es nicht für uns etwas ganz Gutes und Sinnvolles, auch dafür zu beten, dass er uns die Augen auftut für Werke, die er durch uns tun möchte, dass wir sie erkennen? Glaubt ja nicht, dass wir uns viel leichter tun damit, Gottes Werke immer zu erkennen und zu verstehen und sie auch zu akzeptieren, dass wir uns viel leichter damit tun, als damals die Gemeinde in Jerusalem. Es ist ja durchaus auch denkbar, dass der Herr uns etwas schon aufs Herz gelegt hat, dass der Herr uns schon Dinge gezeigt hat, die er für uns persönlich auch, also wo er mit uns vorangehen möchte, wo wir aber ganz ähnlich uns verhalten wie damals die Gemeinde in Jerusalem, wo wir sagen, nein, also das ist eigentlich nicht mein Plan und das ist auch nicht meine Einsicht und nicht meine Erkenntnis, das zu tun, sondern ich habe ganz andere Pläne. Und wenn der Herr Jesus jetzt da mir zu nahe kommt, dann kann ich eigentlich dann auch genauso sagen, ja, Herr, das geht nicht, dazu bin ich nicht in der Lage, das kann ich nicht tun. Entweder habe ich keine Zeit oder ich habe eben andere Dinge, die mir wichtig sind. Es gibt ja ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, was mich auch hindern kann. Daran, dass ich genau das Werk Jesu, was er in mein Leben hineingelegt hat, tue. Das ist für uns wirklich etwas, wo wir uns Gedanken machen müssen. Also, wo wir nicht zufrieden sein dürfen damit, dass wir einfach da sind. Wir haben unsere Bibelstunde, unseren Gottesdienst und das ist gut. Sondern wo wir sagen müssen, Herr Jesus, zeig mir deine Ziele, die du mit mir und mit uns als Gemeinde hast. Und lass uns, wenn wir zusammenkommen in die Gebetsstunde, noch mehr tun als nur persönliche Anliegen austauschen, familiäre Anliegen austauschen. Das hat alles seinen Platz und seine Berechtigung. Sondern dann lass uns zusammenkommen und auch, dass wir das Anliegen haben, zu sagen, Herr Jesus, zeige uns deine Ziele, die du mit uns als Gemeinde hast, für unseren Standort Neuestein, für unser Leben an dem Ort, am Arbeitsplatz, wo wir auch existieren und wo wir sind. Dass wir, wenn wir zusammenkommen, darüber berichten. Ich habe jetzt da einen Arbeitskollegen, ich habe einen Nachbarn, ich habe da irgendjemand sonst. Das wäre jetzt genau sowas, ne? Petrus geht nach Caesarea. Gott hat ihn dahin gerufen. Wir gehen also jeden Tag so eine Strecke. Wir begegnen Menschen. Sehen wir darin Gottes Wirken oder Gottes Hand? Haben wir dabei Jesu Ziele vor Augen? Ist das nicht etwas, wo auch wir wachsen können, wo wir noch zulegen können? Haben wir die Gesinnung Jesu Christi? Die Gemeinde damals, die aus der Beschneidung, hat er die Gesinnung Jesu Christi nicht in der Weise, wie sie sie hätte haben sollen. Sie hätte wirklich auch diese Verlorenen aus Caesarea also lieb haben sollen, dass Gott sie jetzt auch anspricht, dass er sie rettet. Sie hätte eigentlich so sich freuen sollen. Anstattdessen habe sie aber dem Petrus Vorwürfe gemacht und gesagt, du hast dich verunreinigt, dass du zu unbeschnittenen Menschen hineingegangen bist. Könnte es sein, dass wir genauso reagieren wie die Gemeinde damals in Jerusalem, wenn Gott etwas tut, dass wir es blockieren dadurch, dass wir gar nicht die Gesinnung Jesu haben? Es ist Gott nicht möglich, uns gewisse Menschen aufs Herz zu legen, weil wir vorher schon sagen, mit dem will ich gar nichts zu tun haben. Das ist für mich ein unmöglicher Mensch. Das ist für mich jemand, der einfach nicht akzeptabel ist. Oder dass er uns in Umstände hineinführt, unser Leben so lenkt, wie er es eben möchte. Nicht wie wir uns jetzt unter Umständen es wünschen, wie wir sagen, dass es uns zuträglich wäre, sondern wie er es will. Schwere Wege, schwierige Lebensumstände, dass wir dann sagen, nein, das möchte ich nicht. Die Gesinnung Jesu. Erbarme, Mitleid habe mit dem Verlorenen, bereit sein, Laste auf sich zu nehmen, wie er selber auch Laste auf sich genommen hat. Was darf Jesus in meinem Leben tun? Darf er von mir etwas erwarten, was mich beeinträchtigt in meinem Vorankommen beruflicherseits? Darf er von mir etwas erwarten, was mich beeinträchtigt in meiner familiären Situation? Diese Umstände haben wir ganz oft, wenn wir in der Familie Menschen haben, die Jesus nicht kennen. Wenn wir uns jetzt zu dem Herrn Jesus bekennen, ist es durchaus denkbar, dass wir dadurch unsere Familiensituation in einer Art und Weise auch beeinflussen, wodurch vielleicht manchmal es zum Kochen kommt. Da kann manch einer sagen, also der Friede in meiner Familie ist mir so wichtig, dass ich also aus dem Grund auch am liebsten das sein lasse. Es gibt ja schon Dinge, wo man auch dann sich vielleicht verweigert. Und ihr könnt euch noch viele, viele andere Situationen ausdenken in eurer Lebenswelt. Es ist für uns ganz oft so, dass wir genau wissen, wenn wir jetzt solch einen Schritt tun, gereicht es uns persönlich zum Nachteil. Glaubt ihr nicht, dass die Apostel gewusst haben, dass ihr Leben ihnen in dieser Welt Haufen Nachteile gebracht hat? Das lesen wir ja in der Apostelgeschichte. Der Petrus kommt ins Gefängnis. Ja, wer will schon ins Gefängnis gehen? Sie werden verfolgt, sie werden gesteinigt, sie werden gehasst. Sie werden wirklich von dieser Welt abgelehnt. Und das alles kann ich auch als etwas sagen, wo ich also so den Herrn Jesus bitte, Herr Jesus, das möchte ich wirklich nicht haben. Also dein Heim möchte ich schon, Vergebung meiner Sünde, Friede mit dem himmlischen Vater, ewiges Leben, Freude und ja Kraft und Gesundheit und Segen für meine Familie, das möchte ich ganz gerne haben. Aber bitte erspar mir das, um deines Namens willen zu leiden. Das möchte ich nicht. Ich möchte nicht, wie das auskirchlich dieser Welt betrachtet werde. Ich möchte nicht von den anderen so komisch angesehen werden, wie ein Sektierer. Ich möchte zu dieser Welt gehören und in dieser Welt Anerkennung haben. Ganz viele sagen sich das so. Und so können wir durchaus auch heute wirklich genauso wie die Gemeinde damals Probleme haben. Wir können Probleme dadurch haben, dass wir nicht die Gesinnung Jesu in unserem Herzen tragen, so wie er sie in seinem Herzen getragen hat. Dass für uns ganz andere Dinge ganz arg wichtig sind. Viel wichtiger. Und die Dinge Jesu für uns so vielleicht in bestimmte Bereiche eher so hinterdran kommt. Wenn ich noch ein bisschen Zeit habe, kann ich das ja auch machen. Aber im Grunde habe ich eben nicht oft diese Zeit. Herr, das musst du einfach verstehen. Das ist einfach so. Wisst ihr, es ist ganz einfach, mit den Geschwistern in Jerusalem zu schimpfen und zu sagen, wie könnt ihr dem Petrus Vorwürfe machen? Ist doch ein wunderbares Werk des Herrn geschehen. Aber dann nicht weiterzugehen und sich zu überlegen, bin ich eigentlich auf der Spur Jesu, folge ich ihm in den Fußstapfen, wo er vorausgeht? Bin ich bereit, ihm wirklich zu folgen? Die Frage müssen wir uns stellen. Wenn zum Beispiel wir keine Ziele haben, wenn wir zum Beispiel gar nicht in irgendeiner Weise nach außen hin Ziele habe, die wir mitbringen in die Gemeinde, in die Gebetsstunde, dann ist das ein Indiz dafür, dass wir die Anliegen Jesu, die über unsere Familie hinausgeht, gar nicht wahrnehmen. Sie einfach ablehnen. Sage, Herr Jesus, das interessiert mich nicht so sehr. Bitte schön, da musst du schon einen Missionar schicken. Ja, wir können dann auch da mal dem was geben, dass der so ein kleines bisschen missioniert. Aber bitte, wir von unserer Seite aus, wir können das nicht. Versteht ihr? Wie weit sind wir bereit, über das, was uns von der Natur her, was jeden natürlichen Menschen interessiert, seine eigene Familie, seine eigene Angehörige. Das interessiert jeden Menschen, wiedergeboren oder nicht wiedergeboren. Das ist das natürliche Empfinden. Meiner Familie soll es gut gehen. Aber inwieweit sind wir bereit, so wie der Herr Jesus, seine Familie zu verlassen? Er hat den Vater verlassen. Nicht in dem Sinn, dass er nochmal mit ihm Gemeinschaft gehabt hat, aber ist auf diese finstere Erde hinabgekommen, um finstere Menschen ein Zeugnis zu sein, um sie zu lieben, um sie für sich hinzugeben, die ihn gar nicht liebte, die ihn ans Kreuz gebracht habe. Das ist Gesinnung Jesu. Inwiefern sind wir dazu bereit? Unsere Lebensberechtigung als Gemeinde ist davon abhängig. Der Herr wird uns das Licht einfach ausmachen.
wenn wir nur für uns leben. Wir werden keine Freude mehr am Herrn haben, weil es nicht seine Gesinnung ist. Wir werden uns gegenseitig dann zu viel, weil wir ja nur im eigenen Saft schmoren. Wir haben nach außen hin dann kein Anliegen. Ne? Wir gucken uns immer nur selber an. Das geht nicht gut. Das heißt also, wir für uns müssen hier Schritte tun. Und ich bin so dankbar, dass wir auch Schritte schon getan haben. Ich möchte jetzt nicht den Eindruck heute Morgen erwecken, als würden wir gar keine Schritte tun. Als würde wir gar nicht unterwegs sein, um auch dem Herrn zu dienen. Als würde es gar nichts geben, wo wir auch nach außen hin wirklich auch etwas für den Herrn tun wollen. Das tun wir, dafür bin ich auch sehr dankbar. Aber ich glaube, dass wir weiter auch noch wachsen können. Dass wir weiter noch da zunehmen können. Und dass die Gesinnung Jesu auch in unserem eigenen Herzen weiter auch noch wachsen und zunehmen kann. Jetzt kommt hier noch was dazu von der Problematik der Gemeinde, was wir hier einfach noch ein bisschen mit dran nehmen müssen und uns angucken müssen. Nicht nur, dass sie die Ziele Jesu für den Augenblick gar nicht wahrnehmen, die Gesinnung Jesu gar nicht haben, sie haben auch die Herzenserneuerung Jesu nicht im Blick. Jetzt passt auf, ich erkläre es euch, was ich damit meine. Siehe, die aus der Beschneidung mache dem Petrus Vorwürfe und sage, zu unbeschnittenen Männern bist du hineingegangen und hast mit ihnen gegessen. Das heißt, die Beschneidung der Vorhaut war für sie das Wichtige, das gehörte einfach dazu, um zum Volk Gottes dazu zu gehören. Dass aber dort in Caesarea bei dem Cornelius und seine, also Freunde, die er eingeladen hatte und dem Haushalt, die Herzen beschnitten wurde, habe sie gar nicht wahrgenommen. Und dass schon im Alten Testament eben die Beschneidung des Herzens das Entscheidendere war als die Beschneidung der Vorhaut, das habe sie auch nicht wahrgenommen. In 5. Mose Kapitel 30, Vers 6 weist schon der Herr darauf hin, wie wichtig die Beschneidung des Herzens ist. Ich lese es euch gerade mal vor, damit ihr es auch hören könnt. Sie, die aus der Beschneidung, die sagte also, wenn jemand an der Vorhaut beschnitten ist, dann ist alles in Ordnung. Und habe damit aber nicht die Herzensbeschneidung wirklich im Blick gehabt, wie nun Gott sie selber auch im Blick hat. Also 5. Mose 30, Vers 6 heißt es, und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, dass du dem Herrn, dein Gott, liebst, von ganzem Herzen und von ganzer Seele, damit du lebst. Kann es denn sein, dass jemand der da in der Gemeinde in Jerusalem mit dabei war und vielleicht selber das auch erlebt hat, diese Beschneidung des Herzens. Wir müssen jetzt nicht davon ausgehen, dass es Ungläubige waren. Dass so jemand trotzdem das Äußerliche viel wichtiger nimmt als das Leben selbst. Das Innerliche, den Inhalt. Für ihn ist die Form wichtiger als das, was innen drinnen ist. Für ihn ist dieses, was so äußerlich dazugehört zum Christsein, das Entscheidende. Und das pflegt er auch. So quasi diese Rituale, die wir auch kennen. Unsere stille Zeit, unsere Gebetszeit, unsere Gottesdienste, unsere Gebetsstunde, unsere Bibelstunde. Das sind so Dinge, so, die nun quasi auch dann praktiziert werden. Wir machen das. Aber wäre es denkbar, wäre es möglich, dass wir, wie die aus der Beschneidung dort in Jerusalem in der Gemeinde, gar nicht mal uns fragen, inwieweit ist das Leben Jesu in meinem eigenen Herzen eines, was sich erweist als lebendig und kräftig, so dass ich sagen kann mit vollkommener Überzeugung, Jesus lebt und mit ihm auch ich. In meinem Herzen lebt er. Ich lebe mit ihm. Er wohnt in mir. Er leitet mich. Er führt mich. Er segnet mich. Er bewahrt mich. Er behütet mich. Versteht ihr? Das Eigentliche. Was ist es, wenn du in der Bibel liest? Wenn du betest? Ist es nur eine Übung? Ist es einfach so, ein paar Minuten mache ich das jetzt so? Oder hast du eine Begegnung mit Jesus Christus? Wirst du durch den Heiligen Geist und durch das Wort Gottes in die Gegenwart Jesu Christi geführt? So, dass du vor dem Sohn Gottes auf die Knie gehst und ihn anbetest. Und ich freue mich von ganzem Herzen darüber. Ich darf ein Kind Gottes sein. Ich darf errettet sein durch das Blut des Herrn. Ich habe ewiges Leben. Das ist das Eigentliche. Darauf kommt es an. Ne? Das ist der Inhalt. Das ist das Leben mit Christus. Nicht das Äußerliche, dass wir sagen, Mensch, auf das Äußerliche kommt es drauf an. Nicht? Also, mach deine stille Zeit, bete, geh in die Gemeinde. Das ist ja alles richtig, aber wir können das alles tun, versteht ihr? Und können dann am Ende uns genauso verhalten wie die aus der Beschneidung und können vergessen, dass das Entscheidende für mich Christus selbst ist. Mein Leben mit ihm und sein Leben mit mir. Und wenn ich den Eindruck habe, dass ich eben nun meine Bibel lese oder bete und er ist mir fern, wenn ich diesen Eindruck habe, dass ich dann, wie der Psalmist im Psalm 11 es dann sage, das wäre eine ganz natürliche Reaktion. Der sagt nämlich in Vers 10 ist es, Herr, warum stehst du so fern und verbirgst dich in Zeiten der Not? Versteht ihr? Der sagt, Herr, deine Nähe, ich spüre sie nicht mehr. Ich empfinde deine Gegenwart nicht mehr. Ist das für uns etwas, was wir in unserem Herzen wahrnehmen, wo wir sagen, so darf es nicht sein. Es darf nicht so sein, dass ich die Bibel lese via Tageszeitung und dass ich gar nicht davon beeindruckt werde in meinem Verstand, in meinem Herzen, in meinem Wille, in meinem Gefühl. Wenn es so ist, dann möchte ich, dass alle Alarmglocken läuten in meinem Herzen und ich sage, Herr, warum stehst du so fern, verbirgst dich in Zeiten der Not? Nicht, dass ich dann sage, ja, ich mache hier meine stille Zeit. Ich lese mein Kapitel, ich lese meinen Abschnitt, ich bete, ich gehe in die Gemeinde, so gut ich es kann. Versteht ihr? Das ist das Äußerliche, dass ich sage, ja, ich bin ein Christ, guck, ich erfülle das alles so, ich mache das alles. Das waren die aus der Beschneidung. Das Äußerliche, die Form war für sie unwahrscheinlich wichtig. Und wenn der Petrus jetzt mit Menschen zusammen war, die nicht beschnitten waren, dann sagte die, das ist unmöglich. Aber sie haben nicht wahrgenommen, dass der Herr Jesus Christus dort im Haus des Cornelius gerettet hat und gewirkt hat. Nehmen wir es wahr, wenn Jesus da ist in unserer stillen Zeit oder wenn er nicht da ist? Nehmen wir es wahr, wenn wir beten ohne die Leitung des Heiligen Geistes oder mit der Leitung des Heiligen Geistes? Nehmen wir es wahr, wenn wir das Wort Gottes hören und vielleicht nichts mitnehmen, dass wir dann sagen, Herr, woran liegt das? Wenn dein Wort gelesen wird, und es muss ja gar nicht viel dazu gesagt werden, dann darf es für mich als Kind Gottes ein ganz gewaltiger Segen sein. Überall, wo Gott redet, ist Segen. Warum habe ich diesen Segen nicht? Versteht ihr, dass ihr darum ringt und darum kämpft, wenn ihr unter das Wort Gottes kommt, persönlich in der stillen Zeit, in der Gemeinde, dass er sagt, Herr, segne mich, ich lass dich nicht los, bis du mich gesegnet hast. So wie es der Jakob eben auch gemacht hat. Sonst gewöhnen wir es uns an. Wir gewöhnen es uns an, dass wir die Bibel lesen, in der Gottesdienst gehen und es ist für uns relativ bedeutungslos. Bedeutung hat es dann, was in der Woche ist. Ne? Davon geht unser Herz über. Davon reden wir, darüber machen wir uns Gedanken. Aber das, was wir in der Bibel lesen, was wir im Gottesdienst, in der Bibelstunde, in der Gebetsstunde, in der Gemeinschaft mit den Kindern Gottes erleben, macht uns nicht so eine große Bedeutung oder macht uns nicht so einen großen Eindruck. Wäre das denkbar, dass derjenige, der alles andere überragt, der dreieinige, lebendige, ewige Gott, dass er, um dessen Wille alles geschaffen wurde für ihn, dass er uns gar nicht bewegt, und dieses Nichtige und Vergängliche und alles, was verbrennt am Ende, was gar keinen Wert und keine Bedeutung hat für die Ewigkeit, dass es uns in unserem Herzen so bewegt, dass wir gar nicht aufhören können, davon zu reden. Ist es denn möglich? Ist es denkbar? Kann es sein, dass wir so in die Irre gehen? Ja, es ist durchaus denkbar. Wir dürfen nicht nur diese Gemeinde in Jerusalem als eine betrachten und ansehen, wo wir sagen, das sind komische Vögel gewesen, sondern wir müssen uns überhaupt einmal die Frage persönlich selber stellen, inwieweit hat die Herzenserneuerung durch den Herrn Jesus Christus in meinem Leben eine Bedeutung? Die Wiedergeburt. Es kann ja durchaus sein, dass jemand alles andere, was so zum Christsein dazugehört, hat, aber die Wiedergeburt hat er nicht. Er hat alles andere, er hat die Bibel, er hat die Gemeinde, er hat ein Gesangbuch, aber die Wiedergeburt hat er nicht. Er ist vielleicht sogar getauft. Versteht ihr? Man kann das alles haben und am Ende verloren gehen. Wenn nicht das Allerwichtigste in meinem eigenen Leben meine Beziehung zu meinem Heiland ist, dann ist es ein Problem. Dann sind wir auch wie Menschen aus der Beschneidung, dass wir sagen, ja, das ist wichtig und das ist wichtig und das ist wichtig und das ist wichtig. Aber das Allerwichtigste, da geht es uns unter Umständen wie den 10 Jungfrauen. Sie haben ihre Lampe. Sie gehe zu dem Herrn hin, sie klopfe, sie wolle hinein. Und der Herr sagt, ich kenne euch nicht. Könnt ihr euch vorstellen, wie es ihnen ergangen ist in dem Augenblick? Ich kenne euch. Aber Herr, wir haben hier unsere Lampe, wir kommen zur Hochzeit. Versteht ihr? Alles das Äußerliche war wichtig, haben sie versucht in irgendeiner Weise auch so ein kleines bisschen für sich auch zu regulieren. Aber die Wiedergeburt, das Öl, der Heilige Geist, sein Wirken, die Erneuerung im Herzen, war nicht da. Kümmern wir uns darum? Nun, ich muss weitergehen. Es ist ja nun auch wichtig, dass wir die Lösung dieses Problems uns noch ansehen, wenngleich wir den zweiten Teil heute gerne mal dran nehmen können. Aber ich will nicht nur die Probleme aufzeigen, sondern das ist das Schöne am Evangelium, dass wir die Lösung dieser Probleme auch aufgezeigt bekommen. Und so sehr wir jetzt von diesem ersten Teil wirklich auch uns
von Gott her in unserem Herzen, in unserem Verstand, in unserem Wille, auch in unserem Gefühl bewegen lassen sollte, so sehr sollten wir uns auch freuen jetzt, wenn es im zweiten Teil darum geht, dass es hier eine Lösung für das Problem geht. Denn das ist das, was der Herr nun auch bewirkt in dieser Gemeinde. Und diese Lösung, die fängt damit an, dass sie selber, also die Geschwister in Jerusalem aus der Beschneidung, dass sie hören. Jetzt passt auf, der Petrus erzählt ihnen alles eins nach dem anderen, Vers 4, Petrus begann und erzählte. Und jetzt Vers 18, also er erzählt alles, was geschehen ist im Haus des Cornelius, wie er dorthin kam. Und dann heißt es Vers 18, als sie aber das hörten. Damit beginnt die Lösung des Problems. Wirklich, das Hören ist etwas, was ihnen hier ein wunderbares Segen war. Seid schnell zum Hören. Wo steht es? Ihr habt es nicht verstanden.
Und langsam zum Reden. Aber ich
weiß, langsam zum Sonnen, genau. Jakobus, ja, genau. Das ist etwas, wo von der Qualität her das Hören heute allgemein wahrscheinlich unterschätzt wird. In der Welt sowieso, aber auch als Kind Gottes kann es durchaus sein, dass ich selber nicht wahrnehme, was es für ein Segen ist zu hören. Also jetzt nicht einfach nur Radiosendung, ihr wisst schon, was ich meine, Gottes Wort. Das Hören auf Gottes Wort. Nicht umsonst sagt man zum Beispiel, dass es ein Vorteil sein kann, beim Bibellesen es auch nun laut zu lesen. Man muss es nicht, aber man kann es. Hört man es. Man hört sich selbst nämlich. Also damit hört man aber auch in dem Augenblick, wenn wir die Bibel lesen, Gottes Wort. Was für Wert hat für dich das Hören? Alles, was wertvoll ist in unsere Augen, pflegen wir. Wir behüten es. Wir kümmern uns darum. Wir haben Angst, es zu verlieren. Zum Beispiel, wenn jemand einen schönen Goldring hat. Also nicht, dass ich jetzt glauben würde, dass ihr alle Goldringe tragt, aber angenommen nur rein in meiner Fantasie, ihr hättet also einen schönen Goldring. Ein überaus wertvoller Goldring. Ihr würdet ihn behüten. Ihr würdet ihn also ganz arg pflegen, polieren. Ihr würdet darauf Acht geben, dass er nicht verblasst. Ihr würdet darauf Acht geben, dass ihr ihn nicht verliert. Geben wir darauf Acht, wie wir hören? Ich bin jemand, der das gut kann. Den Eindruck erwecke, zuzuhören, und ich tue es dann aber gar nicht. Die Erika kann davon ein Lied singen. Das heißt also, es ist ja durchaus denkbar. Versteht ihr? Es ist durchaus denkbar, dass wir mit unserem Hören nicht so gut zurechtkommen, wie wir vielleicht auch meinen, dass es auch ist. Also wir würden vielleicht uns beurteilen und sagen, ja, also ich höre schon zu. Wenn mein Mann oder meine Frau mit mir redet, höre ich schon zu. Während der Ehepartner dann sagen würde, er hört eben nicht zu. Das ist nur ein kleines Beispiel, damit wir das so ein bisschen nachvollziehen, dass das Hören eine Sache ist, die nicht automatisch geht. Lehre mich hören, lehre mich flehen. Bitte wir eigentlich darum, das ist ja jetzt auch eine Frage, die der Einzelne sich stellen kann. Ist er so weit schon gekommen, der Christ, also das Kind Gottes? Ich spreche jetzt hier von Wiedergeborenen. Ist er oder seid ihr, bin ich so weit gekommen, zu sagen, Herr, hilf mir zu hören. Wenn es wertvoll für mich ist, das Hören des Wortes Gottes, werde ich genau das tun. Und ich werde es wirklich dann tun mit dem Herzen,
was davon auch bewegt und berührt ist, weil ich weiß, wenn ich jetzt nicht höre, richtig höre, kann das an mir vorbeirauschen, so wie manches im Leben an mir vorbeirauscht. Stellt euch vor, die hätte es so gehört, aus der Beschneidung in Jerusalem. So quasi, ich lasse das an mir vorbeirauschen, das, was der Petrus mir jetzt erzählt. Und am Ende kommen sie wieder, aber du hast mit Unbeschnittener gegessen. Wir verwerfen das. Hätte also gar nichts bewirkt, wenn das einfach so vorbeirauscht. Sind wir doch ehrlich, wie oft rauscht das Wort Gottes einfach so an uns vorbei? Aber ich habe gesagt, ich möchte zur Lösung des Problems kommen. Deswegen, wisst ihr, was es für ein Segen ist, Gottes Wort zu hören? Wie viel Kraft dieses Wort hat, unsere Herzen zu verändern? Wirklich. Ihr könnt von eurer Seite her euch anstrengen, euch bemühen, alles Mögliche tun, damit ihr rechte Christen seid. Und das sollt ihr übrigens auch, euer Heil mit Furcht und Zittern auswirken. Aber wenn ihr Gottes Wort nicht hört, wird es euch nie gelingen. Weil durch Gottes Wort und durch Gottes Geist alle Veränderungen in unserem Leben gewirkt wird. So möchte ich euch ermutigen. Ich möchte euch ermutigen zu hören. Ich möchte euch ermutigen zu sagen, das ist für mich was ganz Wichtiges, was ganz Wertvolles, was ganz Gesegnetes, wo ich wachse, wo ich lerne darf, wo ich verändert werde. Das ist für mich die Lösung meines Problems. Stell dir das Problem vor, was du in der vergangenen Woche hattest. Egal, wer auch immer jetzt da Probleme hatte und was für Probleme, es ist völlig egal. Könntest du dir vorstellen, gleichzeitig dazu, dass das Hören auf das Wort Gottes in dieser Problematik für dich eine Hilfe wäre? Ja, wenn man das könnte, dann wäre das für uns wirklich ein unwahrscheinliches Segen. Also dann wäre das ja so, dass wir sagen würden und auch begreifen würden, alles in meinem ganzen Leben, alles, was ich ja erfahre, was ich ja dulde, was mit mir auch geschieht und was mein Problem darstellt, das kann ich durch Gottes Wort, wenn ich es höre, wunderbar beeinflussen zu einem Guten hin, wo ich gesegnet werde, wo ich verändert werde, wo ich Lösungen bekomme, wo ich hören kann, was Gott dazu zu sagen hat. So können wir dann eben mit der Bibel in der Hand umgehen und sagen, das ist das wichtigste Buch für mich, für mein Leben, für meine Arbeitswelt, für meine Familienwelt, für meine Nachbarschaft, für meine Gemeinde, für alles ist das für mich das Buch, wo ich hören möchte, was hat der Herr denn dazu zu sagen? Höre, höre. Wer da Ohren hat zu hören, der höre. Und das sagt er ja zu Hörenden. Und damit bringt der Herr Jesus auch zum Ausdruck, man kann Ohren haben zum Hören und doch nicht hören. Also lasst es uns ganz neu als etwas ansehen. Wenn wir unterwegs sind mit dem Auto, ihr habt heute alle die Möglichkeit, im MP3-Player und was weiß ich was, also im Radio mit drinnen, dass ihr die Bibel drauf machen könnt. Wenn ihr zu Hause im Haushalt etwas macht, wenn ihr sonst etwas unternehmt, es gibt so viele Möglichkeiten, das Wort Gottes zu hören, gute Predigten zu hören. Macht es. Tut es. Dann werdet ihr auch in der Praxis zeigen, dass das Hören für euch auch mit zur Lösung des Problems gehört, welches ihr habt in eurem eigenen Leben. So wie hier in der Gemeinde in Jerusalem. Hören. Damit beginnt die Lösung des Problems. Aber jetzt geht es hier noch weiter. Als sie aber das hörten, beruhigten sie sich und priesen Gott und sprachen, so hat denn Gott auch den Heiden die Buße zum Leben gegeben. Jetzt erkenne sie Gottes Werk und sie verstehe es. Ist das denn ein Ziel für dich? Gottes Werk zu erkennen und zu verstehen. brauchst es, um deine eigenen Probleme zu lösen. Sonst kann es sein, dass du in deinem eigenen Herzen unzufrieden bist, dass du große Nöte hast, Ängste unter Umständen auch hast, Zweifel hast. Ne? Wie viele haben Probleme mit Heilsgewissheit, weil sie Gottes Werk nicht verstehen? Sie machen ihr Heil abhängig von ihrem Empfinden. Wenn ich mich gut fühle, bin ich gerettet. Wenn ich aber mich schlecht fühle, bin ich wahrscheinlich verloren. Das ist dann so, also so eine Talfahrt und dann geht es wieder hoch auf den Berg, wieder eine Talfahrt. Sie erkennen nicht, dass ihre Errettung von dem abhängig ist, was Jesus für sie getan hat. Und dass sie darin ruhen dürfen. Dass sie darin zum Frieden kommen dürfen. Dass sie sich freuen dürfen an dem vergossenen Blut, an dem vollbrachten Opfer. Und dass all ihr eigenes Empfinden das nicht ändert. Das Verstehen des Werkes Gottes ist für die Lösung meiner Probleme etwas Wunderbares. Manch einer, jetzt in der vergangenen Woche habe ich ja eine Schwester besucht, die Krebs hat. Warum lässt Gott es zu, kann der Einzelne sich dann fragen. Das ist doch schrecklich. Warum muss ich das jetzt erdulden? Manchmal ist es eine Krankheit, manchmal sind es ganz schreckliche Lebensumstände am Arbeitsplatz, manchmal sind es schwierige familiäre Umstände. Warum alles muss ich da durchgehen? Ich könnte es doch einfacher haben in meinem eigenen Leben, sagt der Einzelne sich. Aber wenn ich Gottes Werk und Gottes Walten verstehe, wie er es in der Menschheit ganz allgemein, auch gerade bei seinen Kindern, durchführt, hilft mir das, viel besser mit den Prüfungen umzugehen, durch die ich zu gehen habe. Mit der Krankheit, die ich zu erdulden habe, mit den Verfolgungen, mit dem Stress, mit allem, was auch immer eben in mein Leben so hineinkommt. Nicht? Wenn ich Gottes Werk besser verstehe, kann ich viel besser leben. Das ist wirklich so. Je weniger ich von Gottes Werk verstehe, umso mehr leide ich. Ich könnte jetzt auch mit anderen Worten sagen, je weniger ich auf Gottes Wort höre, je weniger ich in der Bibel lese, umso mehr Probleme habe ich, die ich gar nicht lösen kann. An denen ich unendlich leide und trotzdem komme ich gar nicht weiter. Wir müssen hören. Wir müssen Gottes Werk verstehen. Nur wenn wir Gottes Werk verstehen, nur wenn wir hören, dann wird es uns auch möglich sein, dass wir unsere eigenen Probleme lösen können. Nun, aber hier das, wo uns Hoffnung machen soll. Der Herr hat hier ihnen diese Erkenntnis geschenkt. Versteht ihr? Die waren ja da ganz arg in Not. Und jetzt sagt der Herr, ich möchte nicht, dass sie das nicht verstehen. Ich möchte, dass sie es verstehen. Ich möchte, dass sie darüber Friede haben. Kannst du dir vorstellen, dass der Herr Jesus genau dies wünscht in deinem eigenen Leben? Ich möchte, dass er, dass sie Frieden hat. Ich möchte, dass sie sich freuen. Ich möchte, dass sie Ruhe habe in ihrem Herzen, auch wenn es vielleicht außenrum als immer noch recht unruhig sein kann. Ich möchte, dass sie geborgen sind in meine ewigen Arme. Ich möchte, dass sie Hoffnung haben. Eine wunderbare, schöne, herrliche Hoffnung. Ich möchte das. Ich möchte ihnen dabei helfen. Ich möchte es ihnen geben. Ich möchte es ihnen schenken. Das ist ein Bestandteil meiner Erlösung. Glaubt ihr, dass der Herr Jesus sich freut, wenn wir von unserer Seite aus also mürrisch sind oder auch pessimistisch sind oder hoffnungslos sind oder eben auch nur auf uns schauen und sagen, alles ist ganz schwierig und schlecht und problematisch. Er möchte doch, dass wir sagen, ich habe einen Hirte, mir kann es gar nicht besser gehen. Er sorgt für mich wunderbar. Ihr dürft es erfahren. Das ist der Segen, den der Herr euch heute Morgen vor Augen stellt. Er möchte eure Probleme lösen. Er möchte euch leiten und führen und wachsen lassen in der Erkenntnis der Wahrheit und euch auch voranbringen, so dass ihr dann, und damit komme ich jetzt zum Ende, Gott loben und preisen könnt. Das ist immer ein schöner Indikator dafür, ein schönes Anzeichen dafür, was der Stand meines geistlichen Lebens gerade ausmacht. Wenn ich viel am Bruddeln bin, also auf Schwäbisch gesagt, wenn ich viel mich beschwere, wenn ich viel mich beklage, wenn ich viel auch auszusetzen habe, dann ist es wahrscheinlich schon so, dass der Level von meinem geistlichen Leben sehr niedrig ist. Wenn ich aber durch das Hören des Wortes Gottes und durch die Gnade seines Werkes an meinem Herzen, dass ich es verstehe darf, was Gott tut, dahin gebracht werde, dass ich dann wirklich auch diese Erkenntnis habe, dann werde ich anfangen, Gott zu loben. Versteht ihr? Dann werde ich staunen über seine Wege und werde sagen, Herr, was führst du mich für wunderbare Wege? Deine Wege sind wunderbar, deine Wege sind vollkommen, sagt die Bibel. Warum habe die das aufgeschrieben, habe das so sagen können? Weil Gott es ihnen gezeigt hat. Gott bringt mich dahin, will mich dahin bringen, dass ich ihn lobe, dass ich ihn preise. So steht es hier. So hat denn Gott auch den Heiden die Buße zum Leben gegeben. Sie priesen Gott. Versteht ihr? Jetzt haben sie einen Grund, Gott zu loben. Habt ihr Grund gehabt, in der vergangenen Woche Gott zu loben? Sagt jetzt bitte nicht, nee, mein Leben war so schwer. Glaubt ihr, dass das Leben damals bei den Geschwistern dort in Jerusalem, in der Gemeinde, bei denen in der Beschneidung leichter war? Versteht ihr, was ich euch mitgeben will? Der Herr Jesus legt in jeden einzelnen Tag für uns ganz viele Dinge, wofür wir ihn loben und preisen können. Allein seine Gegenwart. Ich bin bei dir. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. So viele Dinge legt er in unser eigenes Herz hinein und will es uns zeigen, dass wir ihn loben und preisen können. Kannst du dir vorstellen, jeden Tag Gott zu loben und ihn zu preisen? Das möchte der Herr Jesus, dazu will er dir helfen. Sag jetzt nicht, ich bin jemand, bei dem funktioniert es gar nicht. Doch, er kann es. Er vermag es auch in deinem Herzen zu bewirken, dass du, weil du hörst, weil du durch Gottes Gnade verstehst, zum Lobe und zum Preise seiner Gnade kommst, seines Werkes. Ja? Er vermag es zu tun. Hier haben wir die Lösung dieses Problems. Wenn wir das für uns verstehen, dann werden wir jetzt sagen, ich kann in der kommenden Woche nichts Besseres für meine Probleme tun, als Gottes Wort zu hören. Und darauf zu vertrauen, dass er durch seinen Geist in meinem Herzen mich anleitet, mich unterweist, mir Erkenntnis schenkt, mich in seine Gegenwart bringt und mein Herz so sehr erfreut, dass ich ihn auch lobe und preise kann und meine Probleme wirklich auch eine Lösung finde. Möge der Herr es uns schenken, dass wir das verstehen und darin auch lebe. Ich möchte hier am Schluss mit uns noch gemeinsam kurz still werden und beten. O Herr, nun haben wir gehört, ja, was für Probleme in der Gemeinde alle auch da sein können. Und wir haben ja auch nun in unserem Gemeindeleben noch nicht die Vollkommenheit erreicht. Ich glaube, das ist kein Geheimnis, das zu sagen. Wir haben noch Weg vor uns. Wir können noch wachsen. Wir müssen noch wachsen. Wir müssen noch viel mehr, Herr, deine Ziele wahrnehmen, sie erfragen, deine Gesinnung in unserem Herzen tragen. Und das Eigentliche, das Wichtige, die Errettung der Verlorenen vor Auge habe. Aber Herr, wir danken dir auch dafür, dass du uns dabei helfen möchtest. Dass wir nicht darauf angewiesen sind, aus unserer eigenen Kraft das alles zu bewerkstelligen. Danke, dass du uns dein wunderbares Wort gegeben hast, dass wir es hören dürfen. Danke, dass du durch deine Gnade uns unterweist und uns belehrst und uns veränderst. Und uns zum Lobe und Preise bringst. Darauf wollen wir vertrauen, auch in der kommenden Woche. Hilf uns, das zu lernen als unser Leben, dass wir es uns einrichten,
genau in dieser Weise. Ach Herr, schenke es uns aber auch, dass wir in dieser Welt, wo Probleme nur aufgezeigt werden und immer nur angeklagt wird und auch kritisiert wird, überall in der Zeitung, im Fernsehen, im Radio, dass wir zu den Menschen, denen wir begegnen, sagen können, wir haben wirklich die Lösung. Wir haben den Erlöser. Wir haben den, der wunderbar heiligt und reinigt und vergibt und der in die Herrlichkeit führt. Ach, Herr, gib, dass wir solche sein können, die auf dich aufmerksam machen. Wir befehlen es dir an. Bitte dich darum, unser himmlischer Vater, im Namen deines Sohnes, des Herrn Jesus Christus. Amen.